Liebe Geschwister, 6 Tage nach Weihnachten. Ein Fest, das viele auf die Beine gebracht hat. Viele haben sich aufgemacht, sind unterwegs gewesen. Und nun, 6 Tage danach, können wir fragen oder wollen wir fragen, was ist denn von Weihnachten geblieben? Von Weihnachten 2018. Oder vielleicht auch die Frage, ja, was kommt nun danach? Wie geht es jetzt weiter? Was ist jetzt zu erwarten? Was kommt noch auf uns zu? Was war Weihnachten alles los? In Adelsberg, in der Kirche, gab es am Heiligabend 3-mal sogenannte Christvesper. 3-mal an einem Tag. Und es waren immer Besucher da. Es gab die Feiertage, die uns darauf aufmerksam gemacht haben, das ist was Besonderes im Jahr. Weihnachten. Gleich 2 Feiertage nacheinander. In vielen Häusern, bei vielen Familien gab es Adventskalender. Die Kinder waren gespannt. Mancher Erwachsene auch. Was verbirgt sich dahinter? Was für Bilder, was für Worte vielleicht kommen zum Vorschein? Weihnachtsschmuck überall. Die Sterne sieht man noch hängen. Manche hängen noch sehr lange. Sie leuchten abends, nachts. Man kann sie sehen. Wir wohnen auf dem Berg und wir können das gut beobachten, wenn wir ins Tal hineinschauen, wo diese Sterne überall angeknipst werden. Es gab einen Weihnachtsmarkt. Mancher hat ihn besucht, ist dort entlang geschlendert. Und wir haben den Eindruck, Weihnachten hat auch so ein Motto. Immer mehr, immer größer, immer lauter. Weihnachten wird großartig immer wieder angekündigt und gefeiert. Die einen erwarten es mit Freude. Die anderen erleben diese Tage als spannungsvolle Tage. Manche haben sicher auch von uns ganz besinnlich und ruhig gefeiert. Weihnachten hat also ganz viele Facetten und ist also ganz unterschiedlich auch in unserem Wahrnehmen und in unserer Ausdrucksweise. Es waren also viele auf Weihnachten fixiert und nun wird sich vielleicht mancher fragen, in mancher Kirche vielleicht, heute mancher Pfarrer, wo sind denn die vielen Leute, die vielen Gäste, die Weihnachten da gewesen sind? Dass man mehrmals einen Gottesdienst anbieten muss, damit alle hineinpassen, alle dabei sein können. Ich war am 25., am 1. Weihnachtsfeiertag hier zum Frühvormittag zum Gottesdienst in der Stadt, in einer Kirche, da waren mehr Leute im Chor, als in den Bänken in Reihen saßen. Wo sind sie geblieben, die am Tag zuvor die Bänke gefüllt haben und die Plätze eingenommen haben? War denn die Botschaft von Weihnachten an diesem Tag, war sie falsch, dass es gar niemand mehr interessiert hat? War das so daneben, dass die Leute nichts mehr davon hören wollen? Warum sind sie weg? Warum kommen sie nicht mehr? Vielleicht liegt es daran, dass in dem geschäftigen Treiben von Weihnachten die Botschaft von Weihnachten eigentlich ein bisschen untergeht. Gar nicht mehr so gehört wird, was das Eigentliche ist an diesem Tag, an diesem Ereignis. Und das ist nicht nur heute so, dass das Geschäftige, das Eigentliche, ja, unterdrückt. Das war damals, vor diesen 2000 Jahren in Bethlehem genauso. Da war eine Volkszählung, da war richtig was los, die Hotels waren ausgebucht. Weiß nicht, wie München zum Oktoberfest. Es gab keinen Platz in den Herbergen für Leute, die sie gesucht haben. Da war Geschäftigkeit. Und da hat niemand mitgekriegt, oder so gut wie niemand mitgekriegt, was da in diesem Stall dort passiert ist. Damals war die Geburt Jesu, die wir heute noch so feiern, so ganz unscheinbar und unspektakulär. Den Hirten auf dem Feld, da mussten extra Engel kommen, um denen das zu sagen, weil sie sonst, die hätten das sonst überhaupt nicht gemerkt. Die Magier, die Weisen, die da aus dem Morgenlande gekommen sind, die haben extra einen Stern gebraucht. Sonst hätten sie nichts davon mitgekriegt, nichts gemerkt. Und der Rest hatte keine Ahnung. Als sie zu dem Königshof kamen, damals zu Herodes, nichts ahnend. Keiner wusste was. Ja, nie gehört, dass da ein König, ein neuer König geboren wurde. Also, so ungefähr ist das auch heute noch. Auch wenn wir viel mehr wissen, viel klüger sind, viel bessere Kommunikationen haben, da erfahren irgendwelche Ereignisse nicht nur ein paar Hirten auf dem Feld. Heute erfährt es in Sekundenbruchteilen die halbe Welt, wenn irgendwas los ist. Aber trotzdem, die Botschaft von Weihnachten kommt irgendwo nicht richtig an. Und darum wollen wir eigentlich uns heute ein Thema oder eine Überschrift geben, dass wir uns nicht überraschen lassen sollen. Unglaube, der uns umgibt, der uns begegnet, sollte uns nicht überraschen. Warum ist das so? Weil Glaube sich nicht immer auf Fakten oder mit Fakten belegen lässt. Es ist nicht immer möglich, Tatsachen vorzuzeigen, sondern Glaube ist eine Willensentscheidung. Und da entscheide ich, ich will etwas glauben oder ich will es nicht glauben. Es ist etwas, was jetzt mir nicht von außen vorgegeben werden kann und wird, sondern es ist mein eigenes Überlegen, mein eigenes Entscheiden. Ich will glauben. Und da würden wir doch jetzt sagen, das wäre doch schön, wenn man was zeigen könnte, die Leute überzeugen könnte und etwas vorweisen könnte. Dass man sagen könnte, hier, schaut an, hier sind die Fakten und deswegen glaube ich an Jesus Christus. Deswegen glaube ich an den heiligen Gott im Himmel. Und sicher wird jetzt mancher unter uns sagen, ja, wenn das so wäre, da könnte ich meine Nachbarn überzeugen und da könnte ich im Gespräch mit Bekannten, mit Freunden, mit Arbeitskollegen viel mehr punkten und viel selbstsicherer auftreten. Und da möchte ich uns einen Vers lesen oder zwei Verse lesen, wie unser Herr das erlebt hat. Ich sage sie euch jetzt einfach nur mal so an. Da wird von ihm gesprochen, von unserem Herrn, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er sprach, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Es ist nicht zu fassen. Als unser Herr diese Verse sagt, hat er schon 2-3 Jahre Predigtdienst, Wanderschaft hinter sich. Und da ist vieles passiert. Und nun muss er sagen oder wird von ihm gesagt, das schreibt Johannes auf in seinem Evangelium, obwohl er so viele Zeichen getan hatte, sie glaubten nicht an ihn. Eigentlich unfassbar, wo wir doch so auf Tatsachen, auf Fakten fixiert sind. Und zwar begründet er das damit, dass schon Jesaja vor vielen hundert Jahren gesagt hatte, dass der Verkündigung des Herrn nicht geglaubt wird. Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und er ist hingetreten und hat gesagt, so spricht der Herr den Israeliten gegenüber. Und keiner hat es geglaubt. Und genauso ist also unserem Herrn auch gegangen. Die Ablehnung ist vorhergesagt. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn mir jemand sagt, ich bin ja im Außendienst unterwegs gewesen, wenn mir jemand gesagt hätte, zu dieser Firma, da brauchst du nicht gehen, die wollen nichts von dir, die haben kein Interesse an den Produkten. Wahrscheinlich hätte ich gesagt, okay, da kann ich mir die Zeit sparen. Da muss ich nicht hinfahren und eine Menge Aufwand treiben, irgendwelche Muster einpacken, irgendwelche Prospekte mitnehmen. Wenn ich das von vornherein weiß, und ich denke, das wird euch ähnlich gehen, wenn ich das von vornherein weiß, das hat gar keinen Zweck, das hat gar keinen Sinn, dann sind wir geneigt zu sagen, dann lassen wir es eben, dann machen wir es nicht. War das so bei unserem Herrn? Es war also für Gott keine Überraschung, dass er hier irgendwo gegen Wände läuft mit seiner Botschaft. Und trotzdem steht in der Bibel, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Obwohl klar war, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Niemand wird es interessieren. Er sandte seinen Sohn. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, als die Zeit erfüllt war. Und das ist mir so erstaunlich, dass Gott seinen Sohn hineinschickt in eine Welt, von der er eigentlich weiß, die wollen mich nicht. Die wollen mich eigentlich nicht. Jesus wurde groß. Über seine Kindheit, über seine Jugend ist fast nichts berichtet in der Bibel. Wir wissen dann von seinem Auftreten. Wir haben über die Taufe jetzt kürzlich erst gesprochen in der Bibelstunde, dort, wo er öffentlich in Erscheinung trat. Und dann diese 3 Jahre und dann dieser Satz, obwohl er so viele Zeichen getan hatte, glaubten sie nicht. Zielverfehlung. Nicht erreicht, was Gottes Wille war. Ernüchternd. Sehr ernüchternd. Die Menschen, ich denke, wenn wir sie damals gefragt hätten, oder hätten sie fragen können, hätten bestimmt gesagt, ja, Jesus, das war ein netter Mensch. Hilfsbereit war er. Wunder hat er getan. Guckt mal diesen oder jenen an. Er ist gesund geworden. Und vielleicht sagt der ein oder andere auch von uns hier, als es mir schlecht ging, da war er, ist an die Lücke hineingesprungen, in den Mangel hineingesprungen. Jesus, der Lückenfüller oder der Stimmungsmacher. Weihnachten, schöne Stimmung, Engelchor, Grünhainichen lässt grüßen. In manchen Häusern, in manchen Familien wird das ja aufgebaut. Diese schöne, nette Stimmung. Oder manche haben vielleicht auch gemeint, ja, Jesus, das ist der Typ, der endlich mal den Chefs dort damals meine Meinung sagt. Ich traue mir es nicht, aber er hat es gesagt und hat ihn mal deutlich den Kopf gewaschen. Jesus. Aber sonst hatte er keine Bedeutung. Sie glaubten nicht an ihn. Es ist sehr, sehr ärgerlich, sehr betrüblich. Und so geht es vielen Menschen heute auch. Weihnachten, 6 Tage ist's her. Ich weiß nicht, wie lange noch, dann wird er in der Kiste wieder verschwinden. Wird alles wieder eingepackt, auf den Boden, in die Kammer, je nachdem, den Keller geräumt, wieder für 1 Jahr weg. Dass Jesus Christus, Sohn Gottes, Autorität ist oder Autorität einfordern könnte, davon ist keine Rede. dass er Gehorsam einfordern könnte. Keine Rede. Fehlanzeige. Desinteresse. So erleben wir oft dann die Zeit nach Weihnachten. Vorher ein Aufwand, eine Begeisterung und danach alles weggeräumt, nichts mehr da. Und nun wollen wir uns ein paar Verse lesen aus dem Johannesevangelium. Aus dem 12. Kapitel des Johannesevangeliums. Dort steht ab Vers 44. Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht befolgt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt errette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet. Das Wort nämlich, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Was ich nun rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat. Wenn die Menschen den Eindruck haben, Jesus ist eine Gestalt irgendwo in der Geschichte, aber hat uns sonst nichts weiter zu sagen, dann müssen wir sagen, anhand dieser Verse, die wir jetzt gelesen haben, ist doch begründet, dass er Autorität hat. Aber was begründet eigentlich seine Autorität? Wisst ihr, diese Verse, wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Das kann doch jeder behaupten. Und das haben auch viele behauptet in der Geschichte der Menschheit. Wir sind die Gesandten. Wir sind die, die das Richtige wissen. Wir sind die Bevollmächtigten. Wo nimmt er das her, dass er das so von sich sagen kann? Und da denke ich an zwei Begebenheiten, die uns zumindest überliefert sind, aufgeschrieben sind. Da gibt es einmal bei der Taufe eine Situation, wo die Menschen auf einmal eine Stimme hören, das ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Das Bekenntnis Gottes zu Jesus, das ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und dann, als er auf dem Berg gewesen ist, Jesus mit ein paar Jüngern, wo dann Mose, Elia dazugekommen sind und wo die Jünger auch diese Stimme hören, das ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Wer mich hört, hört den, der mich gesandt hat. Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Wer an mich glaubt, glaubt an den, der mich gesandt hat. Und noch einmal diese Stelle aus dem Galaterbrief. Gott sandte seinen Sohn. Gott sandte seinen Sohn. Es ist sehr interessant, dass hier in diesen Versen, die wir gelesen haben, Jesus in den Hintergrund zurücktritt. Der Einzug in Jerusalem muss irgendwie kurz vorher gewesen sein, wo die Volksmengen ihm zujubeln und begeistert sind und ihn als König haben wollen. Und da sagt er jetzt, ich bin nicht der im Vordergrund steht. Das entspricht eigentlich gar nicht unserer Mentalität von uns Menschen. Wenn wir irgendwas haben, was gelingt, was gut ist, was erfolgreich aussieht, dann stellen wir nicht andere vor, sondern dann stellen wir uns vor. Und wenn wir manchmal so Artikel lesen, dann heißt es immer wieder in den Artikeln, und ich habe das gemacht. Und ich habe dort die Versammlung einberufen. Und ich habe das Projekt angestoßen. Und ich, und ich, und ich. Wenn es schief geht, etwas, Dann sind immer die anderen. Dann sind wir es nicht. Dann stehen wir nicht vorn. Jesus hätte hier eigentlich sagen können, meine Worte sind einfach wichtig. Sondern er sagt, nein, was ich sage, sind Worte meines Vaters. Ich bin der Botschafter, der euch die Gedanken Gottes weitergibt. Jesus Christus ist der Weg Gottes, um mit den Menschen in Verbindung zu treten. Deswegen gibt es Weihnachten. Alle anderen Versuche, alle anderen Wege sind ja gescheitert. Die Menschen haben die Propheten umgebracht. Sie haben nicht gehört. Manche haben das geschriebene Wort zerschnitten und in den Ofen geworfen. Das war jetzt der Gedanke. Und wir haben diesen Vers schon in der ersten Stunde gehört, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird, gerettet werden kann. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Gott der Juden, öffnet sein Angebot für alle Menschen, für die Welt. Die Distanz zu Gott, die da gewesen ist, wird aufgehoben zu Weihnachten. Diese Verse, wer an mich glaubt, glaubt an mich. Er glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat, sind im gesellschaftlichen Konsens damals akzeptabel. Ein Botschafter sprach im Auftrag des ihn Sendenden, des Königs, Statthalters, wie auch immer, des Befehlshabers bei der Armee. Das war gar keine Frage. Er hatte die gleiche Autorität. Man hat das akzeptiert und man hat das nicht einfach so dann weggetan. Jesus Christus wird von Paulus als das Bild des unsichtbaren Gottes bezeichnet. Dort begegnet uns Gott, sagt er, in Jesus Christus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, sagt unser Herr einmal zu Philippus, weil der gesagt hat, ja, wo ist denn der Vater? Zeig uns doch mal, wir wollen ihn gern mal sehen. Da hat er gesagt, wenn du mich siehst, dann siehst du dich, das Wesen des Vaters. Nicht das Äußere, das wissen wir, dass das nicht gemeint ist. Aber die Art, das Wesen, die Gedanken, den Willen, das Angebot Gottes der Rettung. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht verloren geht, sondern dass ich die Welt rette. Es gibt ein Friedensangebot Gottes an uns Menschen. Hier an dieser Stelle könnt ihr auch gerne mal in eure Bibel gucken und könnt mal schauen, wie das da übersetzt ist. Ich bin als Licht in die Welt gekommen. So steht es also hier bei mir in meiner Bibel. Manche übersetzen, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen. Und das suggeriert, es gibt noch andere Lichter. Ich bin halt eins von vielen. Ein Gedanke, der uns heute oftmals begegnet. Dass Menschen sagen, ja, Jesus ist, ja, einer von vielen. Nein, er sagt, ich bin das Licht. Ich bin das Licht. Nicht unter ferner liefen. Und das macht das so deutlich und so klar, dass wir hier in Jesus eine Autorität vor uns haben, der wir uns stellen müssen. Und zwar geht es ihm darum, dass wir nicht in der Finsternis bleiben. Nicht umsonst ist Weihnachten gerade in die dunkle Jahreszeit gelegt, wo man halt sich freut, wenn es hell wird, wenn es irgendwo Licht angeht. Das macht also nur Sinn, von Licht zu reden, wenn ich um irgendeine Dunkelheit weiß. Meine Zukunftsaussichten sind vielleicht dunkel. Wisst ihr, ich wollte euch eine Taschenlampe mitbringen. Ich habe es vergessen heute früh. Ich wollte euch jetzt fragen, ob jemand von euch gerade jetzt eine Taschenlampe brauchen könnte. Wahrscheinlich werdet ihr alle sagen, jetzt brauche ich keine. Wir haben eine tolle Beleuchtung hier. Ich kann alles sehen. Heute Abend vielleicht. Oder dann im Keller. Dann könnte ich sie vielleicht gebrauchen. Aber jetzt brauche ich sie nicht. Und das ist dieses Angebot Jesu. Ich will Licht sein in der Finsternis. Wenn jemand sagt, bei mir gibt's das nicht, Finsternis. Ich lebe auf der Sonnenseite des Lebens, immer alles hell bei mir. Dann muss ich sagen, okay, dann brauchst du Jesus auch nicht. Aber Vielleicht gibt es in unserem Leben Situationen, wo es finster ist. Und dort könnten wir Licht gebrauchen und da haben wir dieses Angebot Jesu da. Aber was heißt das? Wie soll das gehen? Wenn jemand meine Worte hört und befolgt oder auch nicht befolgt, so ist das. Und da ist die Grundlage, die Voraussetzung, wer an mich glaubt. Dieses kleine Wörtchen an ist sehr entscheidend. Ich kann Jesus glauben. Ich weiß, ja, gibt es. Und ja, in der Bibel steht, die Dämonen wissen das auch und glauben, dass es Jesus gibt. Aber deswegen gehorchen sie noch lange nicht ihm. Und deswegen machen sie sich seine Worte nicht zu eigen. Und deswegen ist die Frage, glaube ich, dass Jesus existiert oder glaube ich an Jesus? Glaube ich an sein Tun, an sein Werk, an seine Worte, an das, was er tut? Glaube ich daran? Höre ich seine Worte, die er redet über Sünde, Tod und Teufel? Höre ich das? Höre ich die Mahnung, umzukehren, höre ich die Mahnung, diese Worte zu befolgen. Wenn jemand meine Worte hört und nicht befolgt oder auch befolgt. Das ist das Entscheidende. Das Hören allein nützt nichts. Aber das Befolgen ist wichtig und darauf kommt es an. Wisst ihr, ich habe das mir so vorgestellt, wenn ich Gottes Worte höre, dann ist was, kann ich es vielleicht vergleichen mit einem Museum. Da werden die Worte schön ins Regal gestellt, schön präsentiert in der Vitrine, werden geputzt und toll beleuchtet vielleicht. Und ich darf sie anschauen, Öffnungszeiten, Eintrittspreise, alles da. So könnte es vielleicht sein. Aber das ist damit nicht gemeint. Und wir haben immer wieder mal zu Hause so eine Spannung in der Diskussion, weil ich Briefmarken sammle. Und ich sammle Briefmarken eben für die Vitrine und zum Angucken. Und Christina schreibt viel und sagt, schade um die Briefmarken, die schönen Briefmarken. Ich würde sie gern verkleben wollen, auf den Brief draufkleben und wegschicken. Und das erlaube ich nicht. Dann fehlen sie mir nämlich in meiner Sammlung. Wisst ihr, so unterschiedlich kann ich also Briefmarken anschauen. Ich kann etwas damit machen und ich kann sie in den Schrank stellen, in die Vitrine stellen. So ist vielleicht auch ein Bild für unseren Glauben, dass ich ihn in die Vitrine stelle oder dass ich ihn befolge, dass ich etwas tue damit. Und nun kommt ein ganz eigenartiger Satz in der Rede von unserem Herrn. Und da sagt er im Vers 47, wenn jemand meine Worte hört und nicht befolgt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt errette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Ein ganz eigenartiges Wort. Jesus ist unterwegs, redet und spricht jetzt hier von einem Gericht, von einem letzten Tag. Es wird einen letzten Tag geben. Auch wenn das vielleicht damals die Leute nicht geglaubt haben und heute vielleicht erst recht nicht geglaubt wird, dass es einen letzten Tag gibt. Denn wenn es soweit ist, dann fliegen wir auf den Mars und wohnen dort weiter und leben dort weiter. So sind die Überlegungen, die ihr vielleicht in der Zeitung mal gelesen habt. Das wird so nicht passieren. Wenn Jesus sagt, es gibt einen letzten Tag, dann gibt es den auch. Und den gibt es denn auch für jeden, diesen letzten Tag. Wann, das wissen wir nicht. Aber an diesem Tag, sagt er, wird es ein Gericht geben. Es läuft nicht davon, dieses Gericht. Auch wenn wir den Eindruck so haben, da passiert da gar nichts. Und da Läuft doch alles so wie gewohnt. Aber warum wird es das geben? Was ist das Problem, um das es hier geht? Ist es das, was wir in den Zeitungen lesen, die Umweltverschmutzung? Oder ist es vielleicht der Tierschutz, ist die Kinderarbeit, Menschenhandel? Was ist das Problem, was wir haben? Warum wird Jesus hier von einem Gericht wohl reden, von einem letzten Tag? Davon ist keine Rede, sondern er sagt im Vers 48, wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der wird gerichtet. Wer meine Worte nicht annimmt. Ich glaube Jesus. Ich glaube an Jesus. Was bedeutet das? Das Weihnachtsfest ist nicht einfach nur eine Selbstdarstellung Gottes gewesen. Um sich wieder in Erinnerung zu bringen, alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde wieder, wo wir Menschen sind. Nein, das war ein Anfang, nicht alle Jahre wieder. Sondern das Ziel war ja, die Menschen zu retten. Und dieses große Ziel hat er im Auge. Und darum sagt er auch hier von diesem Gericht, ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte. Wo wir manchmal denken, das ist aber ärgerlich. Und die Menschen damals bestimmt auch gedacht haben, man könnte doch mal richtig reinschlagen. Nicht damals die Römer. Und wir haben heute auch solche Probleme, wo wir sagen, hier könnte er doch mal eingreifen, hier könnte er doch mal deutlich sagen, was Fakt ist, damit die Leute mal aufwachen und endlich mal begreifen, was die Stunde geschlagen hat. Und wir denken manchmal, dass dieses Wort vom Gericht eigentlich überhaupt nicht hier hineinpasst in diese gute Nachricht. Aber das Nichtbefolgen der Worte Gottes hat Konsequenzen. Es gibt eine Begebenheit in der Bibel, da sagt er oder erklärt er das von dem Gericht und da wird getrennt. Und da sagt er, wisst ihr, es geht nicht darum, dass jemand Herr, Herr zu mir sagt. Solche Herr, Herr-Sager, da habe ich genug davon. Es geht darum, wer meine Worte tut, wer meine Worte befolgt. Die anderen hat er dort aussortiert und zur Seite gestellt. Wer den Willen meines Vaters tut, war das Kriterium. Und da ist es ja so, vom Gericht her zu hören, dass wir manchmal denken, die Strafe müsste doch auf den Fuß folgen, es müsste doch gleich was passieren, da sollte doch gleich mal der Blitz einschlagen. So ist es nicht, weil er ein anderes Anliegen hat. Er sagt, ich bin gekommen, nicht um die Welt zu richten, sondern ich bin gekommen, damit die Welt gerettet wird. Er setzt also Prioritäten. Und er sagt, der Schwerpunkt meines Kommens ist die Rettung. Deswegen bin ich da. Das Gericht, das läuft nicht weg. Aber jetzt will ich euch erstmal die gute Botschaft sagen, die gute Nachricht sagen, will einladen zu Gott. Und das ist eine notvolle Situation oftmals, in der wir stehen. Warum passiert jetzt nichts? Warum greift Gott nicht ein? Und Petrus sagt, denkt nicht, dass Gott schläft oder dass er nicht weiß, was er will, sondern es ist seine Langmut. Es ist einfach seine Geduld, die er mit euch hat, dass er euch nochmal eine Chance geben will, nochmal eine Möglichkeit geben will. Und wir würden dankbar sein, wenn wir solche Möglichkeiten haben. Manches ist wirklich gleich sichtbar. Folgen falschen Verhaltens wissen wir in Beziehungen, in der Ehe. Da haben wir die Probleme gleich auf dem Tisch. Oder ein falsches Verhalten bezüglich unserer Gesundheit rächt sich auch sofort, wenn wir an Menschen denken, die Suchtproblematik haben. Oder auch, wenn jemand gegen die Ordnungen, gegen die Gebote verstößt, Gebote Gottes, die auch in unserem Strafgesetz ihren Niederschlag finden, da wird auch dann gleich der Staatsanwalt aktiv und die Gerichte aktiv und es wird bestraft. Und wenn jemand einen Mord begangen hat, dann bleibt das normalerweise nicht ungesühnt. Bei Gott ist das scheinbar anders, aber es gibt bei Gott keine Verjährung. Das dürfen wir uns nicht einbilden. Dass wir denken, lang genug gewartet, dann hat er es vergessen. Oder vielleicht eine Bewährungsstrafe. Wir halten uns jetzt mal ein Jahr ruhig und sind still und ganz brav. Und dann ist alles gut und alles vergessen. So handelt Gott nicht. Unglaube ist Realität, hatten wir gesagt als Thema. Wer meine Worte nicht annimmt, wisst ihr, was die Menschen damals gesagt haben? Wer ist denn der, der hier rumläuft? Der Sohn von dem Zimmermann. Na, was will der? Was will denn der? Wie sehen wir Jesus? Ist es eine Autorität für uns oder? Ja, damals nichts Besonderes, keine Bedeutung mehr für uns. Und da hatte ich gesagt, es sollte uns also nicht überraschen. Damals war das schon so und auch heute ist das so, dass Jesus verachtet wird und in die Ecke gestellt wird. Aber das Verhängnis des Unglaubens, so sagt er es uns hier, wird das Gericht sein. Es ist nicht irgendeine Drohung, die man gegenüber unfolgsamen Kindern vielleicht ausspricht. Wenn du nicht brav bist, dann. Nein, das wird wirklich sein und geschehen. Und das ist das, was wir uns eigentlich jetzt von Weihnachten her merken sollten. Auch in Weihnachten das Fest der Liebe und des Friedens genannt wird. Hier ist das Rettungsangebot Gottes den Menschen gesagt worden, mit dieser Konsequenz des Nichtbefolgens und mit der Möglichkeit des Nichtbefolgens und den Konsequenzen daraus, das Gericht folgt. Aber das sind zum Glück nicht seine letzten Worte, die unser Herr gesagt hat. Auch wenn er sagt, es gibt einen letzten Tag, aber der Tag ist noch nicht. Wir sind also in der Zeit, ich habe es mal so genannt, der vorletzten Worte. Und die vorletzten Worte sind das Angebot Gottes. Ich bin gekommen in die Welt, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Die vorletzten Worte Gottes, das Angebot Gottes, die Menschen hinüber zu retten in das ewige Leben, ihnen dieses Leben anzubieten und schmackhaft zu machen. Und nun könnten wir ja sagen, wunderbar, das hat unser Herr Jesus gesagt. Er ist schon lange nicht mehr auf der Erde, schon lange weg. Und was haben wir von der Möglichkeit? Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie machen wir das jetzt? Und da denke ich an die Worte unseres Herrn, der gesagt hat, im Johannesevangelium, ganz am Ende, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wir dürfen das weitertragen. Und zwar, wie unser Herr gemacht hat, das Angebot der Rettung und nicht uns als Richter aufspielen. Das kommt noch. Das wird der letzte Tag sein und der ist in Gottes Hand. Das steht uns also nicht zu. Aber wir sollten auch wissen, genauso wie es von unserem Herrn geschrieben war, obwohl er so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihm, dass uns Unglaube begegnen wird. Aber da wollen wir uns nicht entmutigen lassen. Amen.